Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.
Hallo Tanja.
Hallo Corinna.
Du Tanja, man mag es kaum glauben, die Urlaubszeit kommt mit großen Schritten auf uns zu.
Das stimmt, die Ferien und Urlaubszeit, ja.
Und weißt du, was mit Urlaubszeit auch und Ferienzeit immer für mich fest verbunden ist?
Nein.
Das ist eine Urlaubslektüre.
Die darf nicht fehlen, das stimmt.
Ja, liest du auch so gerne?
Sehr gerne.
Hast du denn schon eine Urlaubslektüre?
Sie liegt schon auf meinem Nachtschrank, aber ich heb sie mir noch auf.
Ja, also ich muss gestehen, ich war ja schon einmal in einem Kurzurlaub und habe mich dann auch natürlich literarisch versorgt. Und das war so eine richtige, leichte, unterhaltsame Urlaubsgeschichte. Das hat mir ganz viel Spaß gebracht.
Und was steht jetzt an bei dir?
Jetzt muss ich erst noch mal ein bisschen warten auf den nächsten Urlaub. Aber man kann ja auch zu Hause im Strandkorb oder im Garten oder auf dem Sofa genauso gut lesen. Und das finde ich eigentlich immer total schön, wenn man dann so ein bisschen runterkommt am Wochenende und so in eine interessante Geschichte reinfällt und dann von dem Autor mitgenommen wird.
Ja.
Und diese Leseleidenschaft, die habe ich eigentlich schon früh entwickelt. Schon in meiner Kindheit habe ich gerne gelesen. Da waren meine Lieblingsautoren Astrid Lindgren und Enid Blyton.
Das waren auch meine.
Echt? Warst du auch so ein großer Fünf-Freunde-Fan?
Ja.
Also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Das war auch immer sehr aufregend, die ganzen Abenteuer, die die Fünf-Freunde erlebt haben und da mitzufiebern. Also das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und da sind wir eigentlich auch schon bei meinem heutigen Studiogast. Der hat nämlich ein ganz besonderes Kinderbuch uns mitgebracht. Und zwar heißt das Gute-Nacht-Geschichte für Mutige.
Das klingt ja spannend. Und wieso ist es dein heutiger Gesprächspartner? Ist der mit Bremerhaven auch verbunden?
Genau, der ist mit Bremerhaven verbunden. Klaus Großfeld ist ein Wissenschaftler hier am Alfred-Wegener-Institut, beschäftigt sich auch viel mit Wissenschaftskommunikation. Und durch eine Zusammenarbeit mit Studierenden ist dieses Buch entstanden.
Das klingt spannend. Hat das auch was mit Klima zu tun?
Das hat auf jeden Fall mit Klima zu tun. Und welchen Hintergrund es dazu gibt, da hören wir jetzt mal ins Gespräch rein.
Los geht's.
Bei mir zu Gast ist heute Dr. Klaus Großfeld. Er ist Geophysiker und Klimaforscher am Alfred-Wegener-Institut und Geschäftsführer des Helmholtz-Forschungsverbundes RECLIM. Hallo Klaus.
Hallo Corinna.
Ja, schön, dass du da bist. Lass uns gleich einmal ins Thema einsteigen. Du hast uns heute was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich ein Buch. Das heißt Gute-Nacht-Geschichten für Mutige. Als ich das erste Mal diesen Titel gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob das überhaupt zwei Dinge sind, die überhaupt zusammenpassen. Einmal Gute-Nacht-Geschichten, das bedeutet für mich etwas Gemütliches, Beruhigendes. Und mutig sein oder Mutige, das ist ja eher eine Herausforderung. Nimm uns doch mal mit, worum geht es in diesem Buch?
Ja, sehr gerne. Ja, das Buch ist eigentlich nicht nur ein Buch, sondern ist aus einem Filmprojekt entstanden. Das Filmprojekt startete mit jungen Filmemacherinnen und Filmemachern in Berlin. Mit denen sind wir zusammengekommen über ein Kooperationsprojekt und dort haben wir erstmal das Thema Klimawandel an die jungen Filmschaffenden. Das sind ganz junge Bachelorstudierenden gewesen, Anfang 20, die ganz unbeleckt mit diesem Thema konfrontiert wurden. Und wo wir die verschiedenen Themen erarbeitet haben und ihnen dann die Chance gegeben haben, zu diesem Thema eigene Ideen zu entwickeln und Filme zu drehen. Daraus ist dann ein Projekt, diese Gute-Nacht-Geschichten für Mutige, entstanden, wo die junge Filmemacherin Ipek Sertös sich die Idee genommen hat, ich schaue mal, wie in einer Art fiktional in der Zukunft die Welt aussehen könnte und lass das mal in einer Gute-Nacht-Geschichte eine Mama ihrem Kind am Bett erzählen. Und so ist diese Geschichte entstanden aus dem Film, um nichts vorwegzunehmen, aber so ein bisschen grob die Story. Mutter sitzt mit dem Kind am Bett, Kind sagt, was liest du mir denn heute vor? Ach, lass uns doch einfach mal das Buch vorlesen, was meine Oma mir schon immer vorgelesen hat. Und dann geht das so ein bisschen los und das Kind entdeckt dort Bilder in dem Vorlesebuch, die es selbst gar nicht kannte. Es wird von Äpfeln und Birnen und die sagt, was ist denn eine Birne? Einen Apfel habe ich schon mal gegessen, aber was ist denn ein Pfirsich?
Ja.
Und dann erzählt die Mutter, ja, das sind Früchte an den Bäumen, die wachsen und da könnte man einen Obstsalat mitmachen. Ah, Bäume. Wachsen die denn draußen? Bei uns wachsen die doch nur im Gewächshaus.
Ja.
Und so ist diese Welt entstanden und wird dem Lesenden und den Kindern klar, es gibt auch eine Welt, die sich entwickeln kann, irgendwo in der Zukunft, ohne es zeitlich festzulegen, wo sich unsere Natur vielleicht verändert, wo wir nicht das, was wir alles erleben draußen, so einfach sehen, sondern wo wir unter anderen Bedingungen leben. Und diese Geschichte entwickelt sich Schritt für Schritt. Und in diesem Film wird ein Kinderbuch, wo diese Bilder drin sind, gezeigt. Und immer wenn wir den Film gezeigt haben, haben die Menschen oder die Teilnehmenden gesagt, was ist das denn für ein Buch? Kann man das kaufen? Und haben wir gesagt, nee, das ist nur für diesen Film gemacht worden. Ach, das ist ja schade. Und dann haben wir irgendwann beschlossen mit IPEC zusammen, dass dieser Film mit dem Kinderbuch muss ein ganzes Buch werden. Ja. Und so ist diese Geschichte entstanden.
Das ist aber ein schöner Hintergrund, dass ihr praktisch einen Film gedreht habt und daraus ist zwingend heraus dann dieses Buch entstanden, was die Mutter denn der Tochter denn am Bett abends vorgelesen hat.
Genau, das ist die Geschichte darum. Und ja, wir versuchen damit so ein bisschen auf einer sehr niederschwelligen Art und Weise jungen Kindern, also der Verlag hat gesagt, das ist ab 4 Jahre. Das finden wir natürlich schon etwas schwierig vom Thema her. Ja. Aber die Bebilderung, die ist kindgemäß in diesem Alter. Aber wir arbeiten sehr gerne auch mit Grundschulkindern in dem Bereich. Da kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Das Thema Klimawandel, Biodiversitätsveränderung, also das etwas, will man sagen, akademische Thema, einfach Umweltveränderungen Kindern näher zu bringen und sagen, was erleben wir, die Schmetterlinge, die wir sehen, die vielen Vögel, die wir sehen. Und es sind ganz fantasiereiche Tiere in diesem Buch gezeichnet und jedes Kind kann dadurch angeregt werden, deswegen auch mutig Fantasie zu entwickeln. Wie sieht denn Natur aus? Was erlebe ich? Was kenne ich? Und was ist vielleicht in meinem Kopf, in meiner Fantasiewelt eine wunderbare, paradiesähnliche Welt vielleicht da draußen, die ich noch nicht kenne, die ich aber entdecken will. Und deswegen kommt auch das Mutige, entdecke die Welt da draußen, wie sie ist und erlebe im Prinzip, dass sie schützenswert ist.
Also das Buch liegt hier vor uns und es ist wunderschön bebildert. Es sind ganz tolle Grafiken und du hast es gerade eben schon beschrieben. Dazu gibt es eine ganz tolle Seite, wie dieses Mädchen dann umrahmt ist von der Vielfalt der Natur, sei es Früchte oder Pflanzen, an denen Donuts wachsen. Das finde ich ganz witzig. Und sie steht da und ist im Grunde genommen völlig ratlos, weil sie gar nicht weiß, was sie zuerst probieren soll in dieser ganzen herrlichen Vielfalt, die es jetzt für sie gibt. Aber ich muss jetzt nochmal nachhaken. Also die Geschichte habe ich verstanden. Mhm. Es ist eine gute Nachtgeschichte mit der Perspektive aus der Zukunft in unser heutiges Jetzt. So habe ich es verstanden. Aber mir fehlt da noch ein Puzzlestück, weil ich habe ja eingangs gesagt, du bist Geophysiker. Also ich sag mal, dein originäres Hauptbetätigungsfeld ist ja nicht, dir Inhalte für Kinderbücher auszudenken, sondern wo ist da der Zusammenhang? Also ich stelle mir das so vor, du nimmst an Forschungsexpeditionen teil, ihr untersucht zusammen am Alfred-Wegener-Institut verschiedene Sachen zu Klimaveränderungen, Wasser, Eis und sammelt ganz viele Daten. Aber wo ist da das Verbindungsstück zu dieser guten Nachtgeschichte?
Ja, das ist eine schöne Frage und die Brücke muss irgendwie begangen werden und die kommt daher, dass ich natürlich originär von der Ausbildung bin ich Geophysiker, ich habe viel in der Klimaforschung gearbeitet, habe dann aber vor mittlerweile 16 Jahren mit die Leitung eines Forschungsverbundes übernommen, der mit ganz vielen verschiedenen Instituten zusammenarbeitet, der sich nennt Regionale Klimaänderung und Mensch.
Ja, das ist RECLIM, das was ich eingangs RECLIM, gesagt habe.
Richtig, genau, der Forschungsverbund RECLIM. Ja. Und hier haben wir uns die Aufgabe gemacht und gestellt, dass wir aus der Forschung heraus Wissenstransferleistungen stärker entwickeln wollen. Das heißt, das Wissen, was wir erarbeiten in der Forschung, näher an die Menschen heranzubringen. Und das nennen wir unter dem Überbegriff Wissenstransfer. Das heißt, die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu bespielen, zu überbrücken, die Wissenslücke, um Forschungsergebnisse näher in die Gesellschaft reinzubringen, weil das ist einfach wichtig. Wir werden aus der Gesellschaft über Steuergelder finanziert. Wir müssen was in die Gesellschaft zurückgeben und vor allem über das Zurückgeben und über das Herunterbrechen der komplizierten Forschungsergebnisse auch Wissenslücken zu schließen, um Entscheidungen auch in der Gesellschaft zu ermöglichen. Und das ist für uns ganz wichtig. Und in diesem Kontext arbeiten wir an ganz unterschiedlichen Projekten. Das kann vom Kinderbuch gehen, kann aber auch über Bildungsprojekte gehen, kann über Webseiten. Ich habe in einem eurer letzten Podcasts gehört, was und mein Kollege Marcel Nikolaus da war und über das Meereisportal beispielsweise gesprochen haben. Genau. Da bin ich auch mit meiner Kollegin, und das muss ich hier einfach erstmal sagen, meine Kollegin Renate Treffeisen, die Leiterin des Klimabüros für Polarregion und Meeresspiegel, Anstieg am Alfred-Welchen-Institut, die arbeitet mit mir gemeinsam an dieser Schnittstelle. Und wir sind sozusagen, da schwebt unser Herz, dass wir diese Schnittstelle sozusagen bespielen und Projekte entwickeln für die Gesellschaft, für die Menschen, um diese Wissenschaft den Menschen näher zu bringen.
Aber ich finde diese Idee, also diese Betrachtung aus der Zukunft in einem so schön bebilderten Buch darzustellen, um eben halt auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen, finde ich eigentlich ziemlich genial. Wo kam der Impuls her? Sitzt ihr, wie stelle ich mir das vor? Sitzt ihr da alle abends zusammen beim Glas Wein, macht ihr Brainstorming und jemand sagt, Mensch, wie wär's mal mit einem Kinderbuch?
Nee, das sind im Prinzip sind das diese wunderbaren Dinge, die aus dem Zufall entstehen. Also das geplante Projekt war diese Kooperation mit den Filmschaffenden. Wir wollten Brücken schlagen zu anderen Disziplinen, die auch in der Gesellschaft über ihre eigene Art und Weise Themen zu präsentieren, in diesem Fall als Filmprojekte, mit denen zusammenzuarbeiten, zu sagen, wie könnt ihr aus eurer Sicht, aus der jugendlichen Sicht, junge Filmschaffenden, das Thema Klimawandel rüberbringen, dass wir das Thema den Menschen näher bringen. In dieser Reihe sind ganz unterschiedlichste Filme, zum Meeresspiegelanstieg einstudieren, da muss ich eben kurz die Brücke schlagen, der gebürtig aus Italien war und der in Venedig lebt und der das Thema, das Untergehen von Venedig durch den Meeresspiegel in einem Film, mit einer Geschichte bespielt hat und umgesetzt hat. Oder eine Gruppe, die sind auf dem Gletscher gewesen, haben mit einem Gletscherforscher gearbeitet, um den Rückgang der Gletscher zu beschreiben. Also ganz unterschiedliche Themen. Und so ist einfach aus dieser Kooperation sind diese Ideen erwachsen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist toll. Und ihr habt die totale Freiheit, das umzusetzen. Wir als Wissenschaftler achten nur drauf, dass es die richtigen Fakten sind, dass keine völlige Fantasie-Utopie da passiert, nach dem Motto, in zwei Jahren geht die Welt unter. Sowas wollen wir nicht. Deswegen sind hier auch keine Zeitskalen drin, sonst ist die Zukunft. Wann immer diese Zukunft sein mag, aber deswegen das Fiktional und die Utopie so ein bisschen als Rahmen, aber die Rückschau in das, was wir jetzt heute kennen und erleben.
Ja, also die Genialität dieser Idee liegt, für mich habe ich jetzt das so weit genommen auch so ein bisschen in der interdisziplinären Gruppe, ne? Also in dem Wissenschaft und Kunst und eigentlich Bildung steckt ja auch noch da drin, dass man diese drei zusammennimmt, einmal schüttelt und dann schaut, was kommt dabei heraus. Aber dabei frage ich mich, ist das nicht auch schwierig, wenn so unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten? Also ich sag mal, wenn ich im Bereich Kunst arbeite, habe ich ja eine ganz andere Sichtweise auf Dinge als jetzt du als Wissenschaftler. Wie verbindet man das? Wo kriegt man da einen gemeinsamen Konsens?
Das ist ganz wichtig. Man muss offen sein für andere. Man muss die Sprache des anderen lernen. Es geht nicht um Deutsch, Englisch, Französisch, sondern die Wissenschaftssprache oder das Metier kennenlernen. Wie arbeiten Filmemachende? Die Filmschaffenden müssen lernen, wie arbeitet Wissenschaft? Was ist Fakt? Basis, was sind unsere Fundamente? Deswegen haben wir mit denen einen mehrstufigen Workshop erstmal gemacht, um die in Klimaforschung einzuarbeiten, um zu sagen, so funktioniert Forschung. Um dann zu sagen, dass sie diesen AFH-Effekt haben, weil sie das in ihrem Erlebensbereich vom Film machen. Die sind dann mit Schneiden und mit Drehen und sonst was.
Ja, genau.
Und natürlich mit dieser Kreativität, aber mit diesem Faktenwissen und dass man das irgendwie in eine Balance bringen muss. Und das ist eigentlich die ganze Vorarbeit, die entstehen muss, die total Spaß macht, einfach wir haben ganz viel gelernt, die haben ganz viel gelernt und daraus entsteht dann hinter ein gemeinsames Interesse, wenn man diese Sprachrücke überwunden hat, die Sprachbarriere, die Gedanken dann auf einen Level zu führen und den dann kreativ in ein Projekt umzusetzen. Und das ist eigentlich das, was in diesen interdisziplinären oder sogar transdisziplinären, wenn wir komplette andere Wissenschaftsformen oder Wissensformen aus der Gesellschaft integrieren wollen, wenn wir das zusammenbringen, weil da findet sich jeder auch irgendwie wieder, das ist das Schöne, nicht? Weil man nicht immer in dieser kleinen Blase bleibt, sondern wirklich mal über seinen Tellerrand hinauskommt. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die dann auch da mitgearbeitet haben, die müssen eben auch durch den Scheuersack gehen und sagen, ja, ich muss einfach auch mal mich selbst zurücknehmen können und zuhören können, was die anderen einbringen. Und das macht dahinter, das ist einfach die Freude in diesem gesamten Projekt.
Ja, also du hast es eben schon gesagt, ich glaube, auch das ist auch schwierig, weil jeder so beruflich eine andere Sprache spricht. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich unseren Informatikern zuhöre, da verstehe ich 0,0. Also von daher ist es, glaube ich, schon eine Herausforderung. Wie lange dauert so ein Projekt? Also von der ersten Idee bis zum fertigen Film, beziehungsweise ihr habt das Filmprojekt ja um noch ein Buchprojekt verlängert?
Ja, also das Filmprojekt ist 2019 gestartet. Da hat es aber schon 4 Jahre vorher schon Kooperationen mit der Filmhochschule gegeben. Das heißt, auch das ist eine Entwicklungsphase gewesen, wo andere kleinere Filmprojekte gelaufen sind. Aber man würde sagen, das waren auch dann Semesterarbeiten. Das ist immer ein ganzes Semester, hat so ein Projekt bis bis der Film geschnitten gewesen ist. Und dann hat das ja ein bisschen sozusagen auf Halde gelegen. Wir sind zum Beispiel bei der Berlinale in Berlin mit diesem Film in einem Side-Event aufgetreten.
Ach, ist nicht
mit
wahr.
Anderen Filmen eben auch, wo wir genau einfach gezeigt haben, was man machen kann und was auch junge Filmschaffende, nicht im offiziellen Programm, aber in einem Side-Event. Der Berlinale waren wir alle sehr stolz, aber auch die Gespräche, die dann geführt worden sind mit den Zuschauenden, die da gekommen sind, waren fantastische Erfahrungen für die Filmschaffenden selbst, aber auch für uns als Wissenschaft und in diese Community wissenschaftliche Ergebnis dieses Thema einbringen zu können über die unterschiedlichen Facetten. War eine tolle Erfahrung. Und dann ist eben dieses Buchprojekt entstanden und das hat uns auch nochmal ein Dreivierteljahr bestimmt gekostet, weil die Grafikerin, die das alles gezeichnet hatte, die hat ja nur das innere Buch bisher gehabt. Sie musste das Ganze, diese Geschichte mit Alice und ihrer Mutter, die im Film dargestellt ist, die musste ja neu illustriert werden. Und wenn man das Buch ankommt, da sind auch zwei Welten durch die Art des Zeichnens, sieht man die, wie die sich unterscheiden in der Art, um diese verschiedenen Welten auch kennenzulernen.
Großes Kompliment auch an die Grafikerin. Ich finde, sie hat das total schön gelöst. Es hat auch so auf manchen Seiten so ein bisschen so einen Wimmelbuch-Charakter. Man kann viel entdecken. Und du sagtest ja, die Zielgruppe sind Kinder, kleine Kinder, ab 4 Jahren. Und das bringt natürlich Spaß, ne? Also sich darüber auch zu unterhalten und zu kommunizieren über die Vielfalt. Und ich muss sagen, die Farbwahl ist auch hervorragend getroffen. Also das Leuchten der Natur kommt aus diesem Buch unheimlich gut heraus. Aber du hast uns jetzt ganz viel über die Entstehungsgeschichte und den Prozess erzählt und die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren aus verschiedenen Disziplinen. Was ist so für dich wichtig, wenn jemand das Buch nach dem Lesen zuschlägt? Was wünschst du dir, was soll bei dem Zuhörenden oder auch bei dem Lesenden hängen bleiben?
Ja, da sind zwei Dinge. Es geht ja einmal um eine Mutter, die Erwachsenenwelt und die Kinderwelt. Diese beiden verschiedenen Altersstufen sind ja im Buch drin. Und für diese beiden verschiedenen Zielgruppen, will ich mal sagen, haben wir eigentlich zwei unterschiedliche Intentionen. Das eine ist, Mensch, lest mit den Kindern. Das ist natürlich ganz wichtig, hier dieses Vorlesen. Ja. Und dass die Eltern ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit von der Oma an die nächste Generation weitergeben. Das sind so viel Wissen, was man weitergeben kann. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt.
Das stimmt.
Das zweite ist natürlich die Kinderwelt, dass die Kinder beim Zuhören einfach ihre Gedanken freien Lauf lassen können, ihre Fantasie über die Natur da draußen, weil nicht jedes Kind hat die Chance, diese blumige Welt zu erleben, Spielplatz. Ich bin gerade sozusagen aus Berlin von einer Vorlesereihe zurückgekommen, wo wir in der Stadtbibliothek in Berlin ein Vorleseevent für Grundschulen gehabt haben, wo wir zwei erste Klassen da gehabt haben, denen wir das vorgelesen haben. Und die Grafikerin und die Autorin sind beide auch vor Ort gewesen. Oh, und das war eine fantastische Erfahrung, wie diese Grundschüler auf das Thema. Sie haben mucksmäuschenstill zugehört. Es war ganz toll, wie sie das den Stoff aufgenommen und dann hinter im Gespräch, was sie für eine Fantasie entwickelt haben. Da ging es um Fragen, was ist für mich ein Paradies? Was könnte eine schöne Welt sein?
Und das ist schon sehr philosophisch,
ja,
oder?
Ja, absolut. Das eine Kind sagte dann, ganz Tag Döner essen. Ja, das ist das eine. Aber das andere sagte, die anderen Kinder sagten, ja, schöne Tiere zu erleben in der Natur. Und da merkt man, dass sie, obwohl es auch in dem Sinne erste Klasse war, der Stoff trotzdem bei den Kindern sehr viel anregt. Und das ist unser Wunsch dabei, dass sie sich Gedanken um die Welt da draußen machen und wie schützenswert diese Welt ist.
Ihr habt euch ja sozusagen dann selbst überprüft mit dieser mit dieser Zielgruppe, weil ich wollte nämlich schon gerade fragen, wisst ihr auch, ob das Buch dann tatsächlich so ankommt, wie ihr euch das wünscht? Also ich kann nur sagen, als ich mir dann die Geschichte, ich habe mir auch den Film angeschaut, da habe ich so überlegt, so erst war ich so ein bisschen skeptisch, weil alles, was mit Klimaschutz zusammenhängt, ist natürlich ernst. Es sind natürlich ernste Fragen und Folgen, die uns dann irgendwann betreffen werden. Ich fand aber das Charmante an dieser Geschichte, an dieser Idee, dass man praktisch die Perspektive wechselt und aus der Perspektive der Zukunft in dieses heutige Jetzt reinschaut und eigentlich vor Augen geführt bekommt, was für eine tolle Vielfalt in der Tierwelt oder in der Pflanzenwelt wir haben. Und das hat so ein bisschen so bei mir so zu einem veränderten Mindset geführt, sodass ich eigentlich gesagt habe, das stimmt eigentlich, ne? Also das muss man eigentlich zu schätzen wissen, in was für einer tollen Welt wir leben und wie bunt das alles noch ist. Habt ihr irgendwie Aussagen dazu? Also ich meine, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber wann sich dieses Bild so diese Vielfalt ändern wird, diese Biodiversität, ist wahrscheinlich ganz schwierig, ne?
Ja, also natürlich. Das ist aber dann sind wir schon tief in der Wissenschaft im Grunde genommen. Und je nachdem, wo wir uns auf unserem Planeten befinden, erleben wir tagtäglich natürlich, dass Biodiversität verloren geht. Mhm. Nicht? Ich meine, das merken wir hier, wenn wir sozusagen die Insektenvielfalt, wie sie rückläufig ist. Wir wissen aber auch, wenn wir weiter in den Süden von Europa kommen, über die Hitzewellen, wie stark Natur zerstört wird, wie Waldbrände zunehmen, also diese Extremwetterereignisse
genau.
fortschreiten und die damit unsere Umwelt nachhaltig verändern. Nicht hundertprozentig zerstören, aber nachhaltig verändern, bis hin zu zerstören, dahingehend, dass das einfach vielleicht so trocken, so heiß wird, dass auch Leben nicht mehr nachwachsen kann. Das heißt, diese Aussage, die da drin steht, diese Veränderung, das sind schon Szenarien aus der Wissenschaft, die für die Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Und da sind wir dann wirklich tiefer in der wissenschaftlichen Frage, die über den IPCC, die Projektion bis zum Ende des Jahrhunderts, wie groß wird die Erderwärmung sein, dass wir uns möglichst auf 1,5 Grad limitieren sollten, was wir leider, das ist offensichtlich, so nicht schaffen werden. Mhm. Aber wo wird es hingehen? Wann ist für uns Klimawandel noch beherrschbar? Mhm. Und das sind eigentlich die Fragen, wo die Eltern sich dann im Prinzip mit auseinandersetzen und welche Welt sie ihren Kindern übergeben und was uns erwarten kann.
Ja. Ist das denn das Ziel dieses Forschungsverbundes Reklim? Weil du gerade sagtest, die Daten zusammenführen. Ist das so die Aufgabe oder wofür steht dieser Forschungsverbund?
Der Forschungsverbund steht genau dafür. Wir wissen sehr viel, was im globalen System sich verändert, aber wie es regional sich verändert, ist sehr unterschiedlich. Hier im Norden, wir haben die Sorge um steigenden Meeresspiegel. Das ist im Süden Deutschlands, ist das kein Thema. Da geht es um Hitzewellen und das heißt, die Fragen sind unterschiedlich. Und diese Fragen versuchen wir über den Forschungsverbund stärker herauszuarbeiten und zu beantworten. Und wie gesagt, diesen Transfer, das heißt, die Ergebnisse noch stärker in die Gesellschaft hineinzubringen, um die Menschen klar werden zu lassen, das ist das, was auf euch zukommt, was in der und der Region sich vielleicht als Hauptthema entwickeln wird und dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir uns anpassen müssen, Vorsorge treffen. Das ist so die Kernfrage, die hinter Reklim steht.
Welche weiteren Projekte habt ihr noch in diesem Forschungsverbund?
Wir arbeiten ja an ganz vielen verschiedenen Schnittstellen. Ein ganz großes Projekt, was wir jetzt vor einem Jahr abgeschlossen haben, ist ein Bildungsprojekt für Erwachsene, Klimafit, was auch hier in Bremerhaven gelaufen ist.
Ja, das lief an den Volkshochschulen, ne?
Richtig, genau. Wo wir an die Volkshochschulen gegangen sind und Menschen dort vor Ort als Multiplikatoren für den regionalen Klimawandel und Klimaschutz ausgebildet haben. Und das ist auch in einer kleinen Kooperation in Süddeutschland entstanden und dann haben wir das hinterher über ganz Deutschland ausgerollt, haben hinterher an 170 Volkshochschulen parallel im Prinzip Kurse angeboten. Wir haben über 5000 Menschen ausgebildet, die dann die Fähigkeiten haben, vom Globalen ins Regionale, ins Lokale Wissen zu haben, um dann dort aktiv zu werden. Und das war unser Hauptursprung. Wir haben das nicht alleine gemacht, wir haben das gemeinsam mit dem WWF Deutschland als NGO gemacht und der Universität Hamburg, die das Ganze noch sozialwissenschaftlich begleitet hat, um die Frage zu klären, was macht dieses Wissen mit den Menschen? Können die damit was anfangen? Gibt es Verhaltensänderungen? Wir werden immer gefragt, was ist denn der Impact in der Gesellschaft? Und den konnten wir wirklich mal untersuchen und auch Ergebnisse. Da haben sich Klimastammtische gebildet, die auch weit über den Kurs hinaus zusammengearbeitet haben, die mit den Klimaschutzmanagern in den Kommunen gearbeitet haben. Da sind was Kaltluftschneisen in Baugebieten wurden nochmal verändert, weil die sich engagiert haben und gemerkt haben, ich kann was vor meiner Haustür tun. Und das ist eins der wichtigen, also großen Projekte, die wir in Reklim angestoßen haben und lange durchgeführt haben.
Also das finde ich total spannend, diese Beziehung zwischen Information und Wirkung, weil da klafft ja eine große Lücke und da muss ich mir ja tatsächlich überlegen, was bewegt Menschen dazu, ihr Verhalten zu ändern oder ihr Mindset zu ändern. Das finde ich unheimlich spannend. Hast du da irgendwelche zentralen Ergebnisse, wo du uns verraten kannst, was wirklich wirkt?
Ja, da gibt es keine Blaupausen leider für.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine schöne gestellte Frage, aber ja und nein ist wahrscheinlich schwierig. Dazu sagen.
Man sagt immer, also das eine vom Wissen zum Handeln. Wenn ich genug weiß, dann komme ich rational auch zur Erkenntnis, ich muss was tun.
Ja, aber ist ja auch schwierig, weil das sind ja komplexe Zusammenhänge. Ne? Also die kann ich ja nicht mit einem Satz erläutern.
Nee, genau, aber genau das war eine der Haupterkenntnisse. Genau das funktioniert nicht. Genug den Menschen genug Wissen zu geben, dann werden sie schon handeln. Sondern ein wichtiger Aspekt ist, ihnen einen Raum zu geben, wo sie Gemeinschaft erfahren mit dem gemeinsamen Interesse und daran arbeiten zu können. Also Communities bilden vor Ort. Das war ein Schlüssel, dass wir die Menschen zusammengebracht haben, zu diesem Thema sich auszubilden und dann aktiv zu werden. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel gewesen. Der zweite Schlüssel ist, dass die Menschen entdecken, nicht das Ich im Wir, sondern das Wir im Ich. Mhm. Das heißt also, was kann die Gemeinschaft, ja. Ich bin Teil der Gemeinschaft
ja.
und mein Handeln wirkt sich auf die Gemeinschaft aus.
Mhm.
Und das ist ein ganz auch, es klingt ein bisschen philosophisch, aber es ist tatsächlich auch ein Schlüssel für viele ja. gewesen, um zu sehen, wenn ich mit zwei oder drei gemeinsam was anfangen kann, dann entwickle ich Spaß und in der Gruppe sind wir stark.
Mhm.
Alleine komme ich nie auf die Idee, mich aus dem bequemen Sessel, weil ich es vom Fernsehen sehe, mich rauszubegeben und aktiv zu werden. Aber wenn ich weiß, mein Nachbar und noch ein anderer Kumpel, mit denen gemeinsam kann ich irgendwas machen, sei es Urban Gardening, ganz kleine Projekte,
ja.
dann entwickelt man wieder sozialisierte Formen und entwickelt Spaß, dann auch Klimaschutz aktiv zu werden. Und das waren so die Hauptschlüssel, die wir herausgefunden haben, wo wir gemerkt haben, das funktioniert, egal ob im ländlichen oder im städtischen Bereich, die Menschen zusammenzubringen zu dem Thema und ihnen Angebote machen, wie kann ich mich vernetzen, wie kann ich an bestimmten Dingen aktiv werden.
Also das sind ganz tolle Erkenntnisse, die ihr da erarbeitet habt gemeinsam. Baut ihr darauf auf? Habt ihr da schon nächste Projekte jetzt in Planung, wo ihr sagt, da möchten wir gerne ansetzen und jetzt nochmal speziell das ein oder andere Thema vermitteln und versuchen jetzt nochmal ein Projekt aufzusetzen?
Auch da ist es natürlich in der Wissenschaft so, solche Projekte, die funktionieren leider nicht ohne externe Förderung, weil das können wir aus unserer Grundlagenforschung heraus nicht machen. Hier sind wir, in diesem Projekt sind wir 3 Jahre von der Klimaschutzinitiative der Bundesregierung gefördert worden, ein gefördertes Projekt in dem Rahmen, auch ein Leuchtturmprojekt für das Ministerium, was wir hier gemacht haben und erreicht haben. Wir haben dort dann auch in den verschiedenen Regionen sogenannte Hubs gebildet, Knotenpunkte mit Kontaktpersonen, die dann in die Region, weil wir konnten nicht alles von hier steuern, wir haben das große Ganze gesteuert, wir haben die Inhalte für diese Kurse entwickelt und so weiter. Aber vor Ort brauchten wir natürlich Netzwerker, die das in die Volkshochschulen hineingeben, die dann auch Tutoren angelernt haben, die dann in den Volkshochschulen die Kurse gemacht haben und so weiter. Und mit denen arbeiten wir noch weiter zusammen. Das ist schwieriger geworden, dadurch, dass wir jetzt keine Fördermittel haben. Das sind viele kleine Projekte, die jetzt entstanden sind. Aber auf einer anderen Ebene versuchen wir genau so weiterzuarbeiten. Und wir haben jetzt ein großes Projekt zum Abschluss gebracht, wo wir gesagt haben, dieses Klimawissen, wie kriegen wir das denn nochmal anders an die Menschen ran? Wenn ich das sehe und selbst erfahren kann, wie der Klimawandel in meiner Region gewirkt hat im Laufe der Zeit, dann habe ich auch schon mal einen anderen Zugang. Und so haben wir einen Atlas der Klimaextreme entwickelt, der jetzt in den nächsten Wochen erscheinen wird und kostenlos bei uns bei Reklim bestellt werden kann.
Ja.
325 Seiten mit Ausklappkarten, wo für jedes Bundesland die Klimaentwicklung von 1881 bis 2024 analysiert worden ist in Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Es sind 30 verschiedene Klimaparameter, Hitzetage, Niederschlag, Hitzewellen, Mitteltemperatur ausgewertet worden. Der Vorteil ist, dass der Deutsche Wetterdienst, und da muss man denen wirklich ein großes Lob und Dank aussprechen, diese Daten frei zur Verfügung gibt.
Ja.
Und wir haben sie mit 4 Kolleginnen und Kollegen zusammen analysiert und aufbereitet in einer Form und einer Sprache, die jeder verstehen kann, sodass man sich das mal anschauen kann, sagen, ach, was passiert denn bei mir in meinem Bundesland? Weiter runter skalieren konnten wir nicht, weil das wäre einfach zu viel Arbeit gewesen. Mhm. Aber immerhin bundeslandweit kann jeder dann sagen, wenn mich das interessiert, was bei uns passiert und wie die Entwicklung ist. Und aus diesem Wissen heraus hoffen wir, dass dann auch ein Handeln passiert, indem ich sage, oh, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Und da bin auch ich gefragt.
Ja.
Aber diese Erkenntnis wollen wir über den Atlas an Mann und Frau bringen.
Ja, aber das finde ich ja schon eine große Leistung, weil meistens ist es ja immer sehr global, diese Aussagen und auch die Daten und Messwerte und wie sich das alles auswirken könnte. Von daher finde ich das schon ganz informativ, wenn man das aufs Bundesland runterbricht, weil dann kann ich ja schon wirklich sagen, es berührt mich. Ne? Also ist, wenn jetzt irgendwie vorhergesagt wird, in Afrika wird die Hitze weiter zunehmen, dann denkt sich auch manch einer, naja gut, das ist weit weg von mir, aber
richtig.
Man muss ja auch immer erst betroffen sein, um eben halt auch ins Handeln zu kommen. Das ist ja auch immer so ein Wirkmechanismus.
Absolut.
Das veröffentlicht ihr und ist sozusagen Open Source, das kann jeder dann bestellen, anklicken. Ist es ein Buch, was ich zugeschickt bekomme oder sind die Daten auch digital?
Sowohl als auch.
Ja.
Das ist also ein Atlas, den wir gedruckt haben, den man kostenlos sich zuschicken lassen kann. Aber die Daten, den kann man auch als PDF zum Blättern im Internet sich anschauen, aber man kann auch alle Grafiken noch digital sozusagen sich anschauen und runterladen. Wir haben also versucht, sowohl in der rein haptischen Welt, was wir immer noch sehr wichtig finden, wie auch in der digitalen Welt hier ein Angebot zu machen, um diese Informationen möglichst breit in die Gesellschaft zu streuen.
Ja, und das finde ich dann bei euch auf der Website, auf der Reklim-Website.
Richtig, das
findet
man sehr einfach dann über Atlas Klimaextreme direkt oben im Reiter und dann kommt man dahin und da ist auch ein Bestellformular, wo was man dann einfach den Atlas bestellt. vorstellen kann.
Erstmal vielen Dank für die ganzen tollen Informationen. Und einmal muss ich noch ganz kurz fragen, bevor wir auseinandergehen, wo bekomme ich denn jetzt dieses tolle Buch, Gute Nachtgeschichten für Mutige?
Ah, das natürlich, klar.
Ist das frei im Buchhandel bestellbar?
Genau, dadurch, dass wir da das Glück hatten, dass der Ökom Verlag, an dem wir herangetreten sind, mit dem Manuskript, die haben gesagt, wow, das ist uns selten passiert, so ein perfekt ausgearbeitetes Manuskript in die Hand zu kriegen. Die haben sofort gesagt, das nehmen wir, das publizieren wir. Das heißt, wir in jedem Buchhandel kann man das Buch kaufen, kostet 16 Euro. Oder man kann es auch über den Shop des Alfred-Wegener-Instituts, awi.de, und dann kann man auf Shop gehen und da kann man es auch bestellen. Also beide Möglichkeiten gibt's und wir würden uns freuen, wenn viele Menschen sich das Buch kaufen und ja, vor allem damit arbeiten und Freude dran haben.
Ja. Alles klar. Klaus, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, für dieses tolle, inspirierende Gespräch und für diesen tollen Buchtipp. Ich hoffe, wir sehen uns hier mal wieder.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Bei dem heutigen Gespräch fand ich es tatsächlich das erste Mal schade, dass wir im Podcast sind, weil da kann man nicht die Bilder vermitteln, weil dieses Bilderbuch ist so schön bebildert, so fantasievoll gestaltet, auch von den Farben her. Da fand ich das ein bisschen schade, dass man das jetzt über den Podcast nicht vermitteln konnte.
Da kann ich dich gut verstehen, denn ich sehe vor dir zwei Bücher liegen und dieses Cover von diesem Kinderbuch ist schon wirklich bezaubernd.
Und diese beiden Bücher, die hat mir Klaus tatsächlich hier gelassen. Die dürfen wir nämlich hier über unseren Podcast verlosen.
Und wie kann ich gewinnen?
Pass auf, wenn diese Podcast-Folge angekündigt wird, muss man einfach nur auf Facebook in den Kommentaren das Stichwort Gute-Nacht-Geschichte schreiben. Und da verlosen wir dann diese beiden Bücher.
Super. In den Shownotes findet ihr dann auch den Link zu unseren Social-Media-Kanälen.
Also macht gerne mit und ihr könnt uns auch gerne noch schreiben, was eure aktuellen Lieblingsbücher sind.
Also, wir wünschen euch viel Glück.
Bis dann, tschüss.
Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven-Podcast.